Das Leben ging weiter. Commodore Race hatte genau das gesagt, während sie mit Warp-Geschwindigkeit nach Venga zurückgeflogen waren. Doch Katami selbst zweifelte immer noch an ihren Fähigkeiten. Besonders, wenn sie an die Herausforderungen dachte, die, wie sie wusste, noch bevorstanden. Diesmal hattest du Glück, Tish. Das nächste Mal wird das nicht so einfach. Ein Summton meldete, dass jemand vor der Tür stand, unterbrach sie in ihren Gedanken und riss sie so aus den Selbstzweifeln, in denen sie gebadet hatte. »Computeraufnahme beenden«, sagte sie erleichtert über die willkommene Ablenkung. »Bitte kommen Sie herein!« Als die Tür aufglitt, stand Dr. Leoni auf der Schwelle, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und seinen charakteristischen verkniffenen Blick aufgesetzt.
»Captain?«
Sein Gesichtsausdruck spiegelte sein Unbehagen wieder.
»Ich kam gerade zufällig vorbei und ich habe mich gefragt, ob Sie schon zu Abend gegessen haben.«
Katami schüttelte den Kopf. »Noch nicht, nein.« Sie wartete, um zu sehen, ob der Doktor wohl freiwillig ins Zimmer kam. Als er das nicht tat, bat sie ihn mit einer Geste und einem Lächeln herein. »Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Gesellschaft leisten, wenn Sie möchten.« Leoni nickte hastig und trat in den Raum. Er lächelte mit gespitztem Mund. »Nun, ich hatte noch keine Zeit vorbeizuschauen, seit wir nach Venga zurückgekehrt sind.« Er ging zu dem leeren Stuhl neben ihrem Schreibtisch hinüber. »Als Schiffsarzt sollte man stets die Gelegenheit nutzen, das emotionale Wohlbefinden der Mannschaft zu überprüfen, besonders nach einem so anstrengenden Einsatz. Wissen Sie, einfach, um mal nachzusehen, ob die Last des Kommandos nicht zu schwer wiegt, sowas in der Art.« Katami unterdrückte den Drang zu kichern.
»Ich verstehe.«
»Und dann ist also alles in Ordnung?«
Katami fühlte sich von dieser etwas unbeholfenen Frage nach ihrem Wohlbefinden geschmeichelt. Obwohl öffentlicher Ausdruck von Gefühlen nicht gerade die Stärke des Doktors war, gab es doch keinen Zweifel an seiner ehrlichen Sorge. »Ich denke schon«, antwortete sie schließlich. »Ich war gerade dabei, meine Entscheidung über die Ernennung meines ersten Offiziers zu treffen.«
»Oh, es ist eine Ehre, dass Sie überhaupt an mich gedacht haben, Captain. Ich akzeptiere«, sagte Leoni, als er sich in den Stuhl ihr gegenüber setzte.
Seine Miene blieb neutral, bis er ein paar Sekunden später hinzufügte: »Übrigens, sollte ich je wieder so etwas sagen, bitte tun Sie sich keinen Zwang an, mich unter psychiatrische Beobachtung zu stellen. Und wenn Sie auch nur einen Moment glaubten, ich hätte es ernst gemeint, dann versäumen Sie nicht, die Gummizelle neben meiner zu buchen.« Jetzt lachte sie und begrüßte die Wärme, die mit diesem Lachen kam. Obwohl andere nicht viel mit der sarkastischen Persönlichkeit des Doktors anzufangen wussten, hatte er es auf seine Weise immer verstanden, sie damit aufzuheitern. »Also«, sagte sie nach einem Moment, »erzählen Sie mir von diesem mysteriösen Krankheitsausbruch in der Messe, den Sie erst kürzlich haben eindämmen können.« Sie fühlte ein wenig Schadenfreude beim Anblick seines besorgten Gesichtsausdrucks und bemühte sich, ihre eigene Miene zu beherrschen.
»Ich habe Ihren Bericht darüber offenbar verlegt.«
Er räusperte sich und rutschte auf dem Stuhl hin und her. Ganz offensichtlich wünschte er sich woanders hin. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, was sie hören wollte.
»Es war nur ein kleiner Fall, Captain, nichts Ernstes. Ich war imstande, die Quarantäneprozeduren rechtzeitig einzuleiten und die Ausbreitung einzudämmen, falls Sie das meinen. Ich hatte die Situation die ganze Zeit über im Griff und ich glaube, dass eine einzige Anwendung der Behandlung schon effektiv war. Ich glaube nicht, dass es weitere Fälle geben wird.«
Er wand sich auf seinem Stuhl. Sein Gesichtsausdruck war der eines Menschen, der auf einem scharfen Photontorpedo saß.
»Ah«,
sagte Katami und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie nickte angesichts dieses weitschweifigen Berichts.
»Nun, ich schätze Ihre Initiative, Doktor, aber ich halte es für besser, wenn Sie solche Behandlungen zukünftig vermeiden.«
Sie lächelte jetzt doch und beugte sich vor.
»Ich bin sicher, dem Idioten ist es ganz recht geschehen, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mir den Respekt der Mannschaft erst verdienen muss. Und ich weiß auch, dass nur ich selbst das kann.«
Leoni nickte.
»Verstanden, Captain, und darf ich offen sprechen?«
»Das tun Sie schon, seit ich Sie kenne, Tony«, sagte Katami lachend.
»Erlaubnis nachträglich erteilt.«
»Wenn Sie mich fragen«, sagte der Doktor, »Sie haben schon jetzt einen verdammt guten Job gemacht. Es ist schwer, in Captain Saos Fußstapfen zu treten, aber Sie werden Ihren eigenen Stil finden. Das kriegen Sie hin.«
Katami lächelte.
»Das hier ist nicht nur ein weiterer Ihrer rezeptpflichtigen Motivationsversuche, oder?«
Leoni zuckte mit den Schultern.
»Ein Unglück kommt ihm selten allein.«
Das Türsignal erklang wieder. Katami bat den Besucher herein, und als sie sich umwandte, sah sie Mock in der Tür stehen.
»Es tut mir leid, Captain«, sagte der kräftige Ingenieur anstelle einer Begrüßung. »Störe ich?«
»Überhaupt nicht«, antwortete Katami und winkte ihn herein. »Dr. Leoni und ich haben noch kurz etwas besprochen, bevor ich seine Einladung zum Abendessen annehme.«
Mock starrte den Doktor mit einem spöttisch geschockten Ausdruck an.
»Einladung? Bei Kira und Finder. Jetzt kann ich in Ruhe sterben, denn ich habe alles gesehen.«
Seine Augen verengten sich. »Fühlen Sie sich gut? Ich habe gehört, auf den unteren Decks geht gerade ein Virus um.«
Leonis Reaktion beschränkte sich auf ein gequältes Lächeln, doch das reichte aus, um dem bulligen Telleriten ein bellendes Lachen zu entlocken. Dann wandte er sich wieder an Katami und fragte,
»Haben Sie noch einen Platz an Ihrem Tisch frei?«
»Nur wenn Sie etwas essen, das nicht riecht, als sei es auf einem Komposthaufen gewachsen«, sagte Leoni und stand auf. »Manchmal denke ich, die telleritische Küche ist nichts weiter als das Resultat einer verlorenen Wette.«
»Das hindert Sie jedoch nicht, jeden Morgen meinen Bochnocci zu genießen«, versetzte Mock.
»Ja, ich werde es auf suchterzeugende Substanzen untersuchen lassen, bevor ich noch einen Schluck davon trinke«, antwortete der Doktor, zog eine Grimasse und ging zur Tür. Katami war im Begriff, ihm zu folgen, als sie plötzlich Mocks Hand an ihrem Arm spürte. Er wartete, bis Leoni außer Hörweite war, und sah sie an.
»So wie es aussieht«, sagte er leise, »ist mir der Doktor zuvor gekommen, aber ich sag's trotzdem. Captain Sao wäre stolz auf Sie.«
Die ehrlichen und sanften Worte hüllten Katami wie eine weiche Decke ein. Auch wenn sie wusste, dass Mock sie immer unterstützte und absolut loyal war, fühlte es sich trotzdem wunderbar an, Bestätigung von einem ihrer engsten und vertrautesten Freunde zu erhalten. »Danke, Mock. Ich weiß das zu schätzen.«
»Hey!« rief Leoni vom Korridor und steckte den Kopf durch die Tür. »Kommen Sie jetzt oder nicht? Ich hab Hunger!«
Mock gluckste, als der Kopf des Doktors wieder verschwand. Er nickte in Richtung der Tür und sagte, »Ich glaube nicht, dass er jemals Captain Sao besucht hat. Das ist ganz bestimmt ein gutes Zeichen.« Ihr innerer Dämon wich angesichts der Feststellung ihres Freundes ein wenig zurück. Katami nickte mit einer Überzeugung, die sie seit langem nicht verspürt hatte. »Und ich nehme alle guten Zeichen, die ich kriegen kann.«
Jitanyan lag bäuchlings und nackt auf den Steinen, die die Einrichtung seines Quartiers bildeten, und schwelgte in der Hitze der Lampen, die extra konstruiert worden waren, um die Sonnenwärme seiner Heimatwelt zu imitieren. Obwohl die Hitze, die die Lampen ausstrahlten, weit über dem Toleranz- und Sicherheitsniveau der meisten humanoiden Spezies lag, war der Effekt auf einen Chelonen beruhigend, entspannend und belebend für seine Muskeln. Er war ermüdet vom Stress und den Anstrengungen, die seine Position mit sich brachte. Doch trotz der angenehmen Wirkung der Sonnenlampen in seinem sonst so bequemen Quartier war Jitanyan nicht völlig imstande, die Frustration und die Verzweiflung, die immer wieder an ihm nagten, abzuschütteln. Sowohl die klingonische als auch die toljanische Delegation hatten die Station auf Befehl ihrer jeweiligen Regierungen verlassen und waren wieder auf dem Weg in ihre Heimat. Obwohl das Gipfeltreffen, wie Jitanyan selbst zugab, chaotisch verlaufen war, hatte er gespürt, dass die ersten Zeichen von wirklichem, spürbarem Fortschritt bereits erkennbar gewesen waren, als er zur falschen Zeit unterbrochen wurde. Ereignisse jenseits seines Einflussvermögens hatten sich verschworen, die dünnen Fäden, die bereits beinahe zu einer Verständigung oder gar einer Kooperation der Klingonen, der Toljaner und der Föderation geführt hätten, wieder zu zerreißen. Einmal mehr sahen sich die drei interstellaren Mächte jetzt als Gegner auf dem Spielfeld an, und jeder wartete darauf, dass der andere den ersten Zug machte. »Nein«, entschied Jitanyan, mehr wie Krieger eines vergangenen Jahrhunderts, die sich über uralte Schlachtfelder hinweg anstarrten, kurz bevor das erste Schwert gezogen wurde.
»Im Grunde habe ich wohl nichts erreicht«, dachte Jitanyan.
Dass er die Möglichkeit verloren hatte, mit Botschafter Sesreen zu einer Einigung zu kommen, bedauerte er besonders. Der toljanische Diplomat hatte gerade erst begonnen, brauchbare Hinweise auf das Verhalten zu geben, mit dem sein Volk den Klingonen und der Föderation begegnete, seit sie sich in der Taurus-Region aufhielten. Dass Jitanyan möglicherweise genau in dem Moment so nah an die Antworten auf so viele drängende Fragen gekommen war, als seine Bemühungen zerstört wurden, war ebenso entmutigend wie frustrierend.
»Hätte ein besserer Diplomat diese Antworten vielleicht bekommen? Wäre er oder sie ein besserer Vermittler gewesen, statt wertvolle Zeit damit zu verschwenden, die Kontrolle über die Situation wiederzuerlangen, die er oder sie vielleicht erst gar nicht verloren hätte.«
Von dem Moment an, als Kommodore Race die Versammlung beendet hatte, hatten diese Fragen Jitanyan gequält. Was hätte er anders oder effizienter machen können? Welche Fehler hatte er gemacht und welche verlangten nun aufmerksam betrachtet und korrigiert zu werden, damit sie sich nicht wiederholten? Würde es eine Möglichkeit geben, sich zu rehabilitieren? Was, wenn es bereits zu spät war? Hatte er die einzige Chance vertan, etwas zu verändern, wo eine klare, feste Führung und begnadete Weitsicht nötig gewesen wären, damit das Undenkbare nicht eintrat?
Seine Gedanken wurden vom Türsummen unterbrochen. Er stand von seinem Schlaftisch auf und langte nach einer Robe, um seinen massigen Körper zu bedecken, bevor er seinen Gast hereinbat.
»Treten Sie ein!«
Er hörte, wie sich hinter seinem Schlafzimmer die Tür öffnete und jemand mit leichten und gleichmäßigen Schritten in seine Richtung kam.
»Botschafter?«
fragte eine weibliche Stimme, eine, die er kannte. Einen Moment später erschien Akela Karume in seinem Flur. Sie trug eines ihrer üblichen, farbenfrohen Gewänder, das über und über mit einem schillernden, abstrakten Muster bedeckt war. Die große, dunkelhäutige Frau fixierte ihn mit einem erschrockenen Blick.
»Oh, verzeihen Sie, wenn ich störe, Exzellenz«,
sagte sie und sah in offensichtlicher Verlegenheit zur Seite.
»Überhaupt nicht«,
antwortete Jetanyan und klapperte mit dem Schnabel, als er aufstand und sie hineinbegleitete.
»Was kann ich für Sie tun?«
Karumi räusperte sich. »Wir haben gerade dieses Päckchen erhalten. Es ist an Sie adressiert.« Sie zog einen Beutel hervor. Er war grün, das Grün, das vom Föderationsrat benutzt wurde, wenn er auf der Erde tagte.
»In der Tat«,
meinte der Botschafter und betrachtete die unerwartete Sendung.
»Zweifellos von einem meiner geschätzten Kollegen.«
Er fühlte sich mit einem Mal optimistisch.
»Vielleicht hat Zesrin es geschickt.«
Karume schüttelte den Kopf. »Es ist von Lugok.« Jetanyan machte keinen Versuch, seine Überraschung zu verbergen und schnaubte ungläubig.
»Sie machen Scherze. Haben Sie es auf Sprengstoff untersucht?«
fragte er und streckte eine seiner mit Schwimmhäuten versehenen Hände nach dem angebotenen Beutel aus.